Dämonensäbel. Ein Hörspiel nach dem Roman Dämonensilber von Marc Strauch. Gelesen von Marina Gebert und Marc Strauch. Produktion und Abmischung von Marc Strauch. Erste Buch, Der Wettlauf. Es herrschte gespannte Stille in der gerammelt vollen Wirtsstube. Nur unterbrochen vom Knacken brennender Holzscheite und gelegentlichem Räuspern und Husten. Ein gemütlich prasselndes Kaminfeuer und ein paar Talgkerzen warfen ein flackerndes Licht auf erwartungsvolle Augen. Schaffelle und Kiefernholz verbreiteten einen urtümlichen Duft, der sich angenehm mit der frischen Abendluft mischte, die von offenen Butzenfenstern hereinwehte. Frauen und Männer, einfaches Landvolk, das es sich auf Bänken und Hockern bequem gemacht hatte, sowie eine Schar Kinder auf dem festgetretenen Erdboden der Schenke, lauschten voller Spannung dem Meister der Sagen. Klangvoll und mit geübter Stimme begann der Bade seinen Monolog. Im farblosen Nichts, in der Leere, strahlen wieder und wieder Lichter von gewaltiger Schöpfungsenergie auf. Der Ewige lässt Raum entstehen, und in diesem erschafft er liebevoll und mit genialer Kausalität. Zu Beginn ruft er die Behüter ins Leben. Die Unsterblichen sollen von Anfang an die Schöpfung schauen und hernach als weise Hüter, als Hoffnungsbringer und Schlichter in das neue All entsandt werden. Leise flüsterte jemand: Was ist denn das, diese Kausalität? Psst! Wie viele Welten hat er erschaffen? Und wie viele Universen hat der Schöpfer ersonnen? Wer will es je erfassen und begreifen, außer dem Unendlichen selbst? Der Bade legte nach der üblichen Anfangsrede über die Schöpfung eine kurze Kunstpause ein. Die Kinder zu seinen Füßen hingen wie gebannt an seinen Lippen, und er dankte es ihnen mit einem strahlenden Lächeln. Mit einer allumfassenden Geste fuhr er schließlich fort. Wir wissen jedoch von 12 Welten, durch den Willen des Schöpfers untrennbar miteinander verflochten. Einer jener Welten ist euch wohl bekannt. Ein Erdkreis, der lange Zeit verlassen dalag und auf dem die Wildnis die letzten Zeugnisse vergangener Kulturen verschlang. Auf ihm begann unser Neuanfang. Ihr alle habt der Natur getrotzt und dank euch entstand ein blühendes Reich, in dem wir in Freiheit leben können. Auf unserer Welt Tepor. Ein Johlen gemischt mit ein paar Pfiffen ertönte aus der Menge. Dramatisch schaute sich der Sagenerzähler im großen Schankraum um. Erzählen möchte ich von der jüngsten Heldentat. Denn diese den 4 freien Völkern der 4 Fürstentümer zu verkünden, sind alle Baden angehalten. Es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, dass die Bedrohung durch das drakanische Imperium einen neuen Höhepunkt erreichte. In seinem Drang nach der Beherrschung und Versklavung aller Völker forschte der herrschende Zirkel der Drakaner nach einem Ort des arkanen Wissens, der das Machtgleichgewicht zwischen unseren westlichen freien Völkern und dem Reich der Drakaner schrecklich verschieben sollte. Alles begann den Schriften zufolge in Flüsterstein, 1053 nach der Besiedlung von Tepor. In dieser Stadt trafen sich ein Teil der Personen, die in dieser Geschichte eine bedeutende Rolle spielen sollten, obwohl sie ihr gemeinsames Schicksal zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnten. Eine Bardenerzählung über die Dämonensilberkriege. Welt Tepor, drakanisches Imperium, nordöstliches Vorgebirge des Felmon-Massivs. Sie hatten weder Mutter noch Vater. Ausbilder, Schinder, Bestrafer und der Tod waren ihre Bezugspersonen. Kämpfen, Schmerz, Kämpfen, endlose Wiederholungen, Schläge, Angst, Kämpfen. Wer das nicht durchhielt, verschwand für immer, ohne Erklärung. Dies war deutlicher als jedes Wort der Drohung. Ein hartes Training, das Kampfkunst, Manöver im Truppenverband und Körperentwicklung beinhaltete, war das einzige Leben, das man ihnen gestattete. Sie waren anders, irgendwie besonders, keine gewöhnlichen Menschen. Waren sie überhaupt Menschen? Niemand von ihnen wusste, woher sie kamen oder ob es noch andere von ihnen gab. Sie konnten sich nur mit den Ausbildern vergleichen und stellten fest, dass sie mit der Zeit größer und stärker als ihre menschlichen Lehrmeister wurden. Doch trotz ihrer überlegenen Kraft war jedem klar, ihr Leben gehörte ganz und gar den drakanischen Offizieren. Ihre kleine Welt bestand aus den Ausbildungslagern und den tiefen, urtümlichen Wald ringsumher, fernab jeglicher Zivilisation, tief in der Bergwildnis des Sturmgebirges. Keiner hatte sich je weiter als einen Tagesmarsch von den Kasernen entfernt, und auch das nur unter strenger Aufsicht, um Übungen im Gelände zu vollziehen. Mit den Jahren wurden sie immer geschickter im Kampf. Sie lernten, mit den unterschiedlichsten Waffen umzugehen, und einige brachten es mit einer bevorzugten Waffe zu einer tödlichen Meisterschaft. Ihre Körper gewannen mit der Zeit gewaltige Kräfte. Wer überlebte, wurde hart, zäh und muskulös. Dank ihrer einen besonderen Gabe überlebten viele die schlimmen Torturen ihrer ersten Lehrzeit. Nach den vielen Jahren der Grundausbildung, nachdem sie zu einer eingespielten Einheit verschmolzen waren, kamen die schlimmsten Schinder der Drakaner für die letzte Ausbildungsphase. Es gab zwei verschiedene Kasten, aus denen diese Ausbilder stammten, die Ur-Kor Nor und die Ur-Kor Garn. Sie waren Meister ihres Faches. Der Kampf mit und gegen Zauberei wurde nun mit aller Härte gelehrt. Wie man sich mit verstärkender Magie verhält, mit welchen Hexereien man bei großen Schlachten rechnen muss und worauf man zu achten hatte, um illusionäre Magie zu durchschauen. Noch einmal vergingen Jahre, die eine einzige Qual waren, erfüllt mit Angst, bis selbst dieses Gefühl erlosch. In dieser Phase des Lernens gab es keine weiteren Verluste. Von seitens der Drakaner wurde darauf geachtet, dass niemand mehr verloren ging. Sie waren auf einmal wertvoll geworden. Aber auch die erworbene Kraft und die Zähigkeit waren dafür verantwortlich, dass kein weiterer mehr starb. Vieles wurde ihnen antrainiert, nicht gelehrt. Es gab keine Bücher und es gab auch keine Diskussionen. Fragen waren ihnen fremd, Befehl und Gehorsam waren ihre Dogmen. Einige wenige, die durch Geschick und Intelligenz auffielen, erhielten ein größeres Maß an Bildung. Diese bekamen Unterricht in Taktik und Strategie, ihre Logik wurde geschult und ihr Wissen über die Welt und die Natur vergrößert. Diese wenigen Privilegierten machte man zu Anführern und Hauptmännern einer größeren Schar. Als sie das erste Mal aus ihrem im Wald versteckten Lager ausrückten, das erste Mal nicht mehr unter der Bewachung und der Knute ihrer Lehrmeister standen, bereit, sich in den kommenden Einsätzen zu bewähren, waren für ihre Ausbildung 15 Jahre vergangen. Das neue Schwert war geschmiedet. Welt Tepor. Vier Fürstentümer Menschenreich. Flüstersteinmark, Flüsterstein. In einer sternenlosen Nacht schleppten sich zwei Männer wankend durch die krummen Gassen Flüstersteins. Über ihnen neigten sich schiefe Hauswände aufeinander zu und vertieften damit die Dunkelheit. Eine hässliche Stimme hallte zwischen den engen Wänden hin und her. Einer der beiden Nachtschwärmer grölte mit ganzer Inbrunst ein Sauflied, der andere war schon nicht mehr bei Sinn. Schwer hing er in den Armen des Sängers, seine schlaffen Beine wurden hinterhergeschleift. Die Trunkenbolde erreichten eine Hintertür und das Grölen verstummte. Der Sänger warf einen schnellen Blick die dunkle Gasse hinauf und hinunter, dann erst klopfte er an das Holz. Kurz murmelte etwas zu der Tür. Sie wurde ihm geöffnet und die zwei Männer verschwanden im Dunkeln eines alten Lagerschuppens. »Da seid ihr ja! Wen bringt ihr denn damit?« Achtlos ließ der Angesprochene den Mann, den er bisher hierher getragen hatte, zu Boden fallen.
»Verscharrt den da im Keller«, erklang seine kalte Stimme.
»Was? Eine Leiche? Das könnt ihr doch nicht machen!« »Mein Ruf als ehrbarer Händler steht auf dem Spiel, wenn nicht noch mehr!« Kalte und keineswegs betrunkene Augen fixierten den Händler. »Der eiserne Thron bezahlt dir genug, um einiges mehr an Risiken als das hier zu ertragen. Glaubst du, ich hatte eine Wahl? Ich musste meine Verfolger loswerden.« Mehr zu sich selbst raunte er. »Man weiß anscheinend von meiner Ankunft in Flüsterstein. Und ich werde nicht mehr frei handeln können. Ärgerlich. Jetzt, da man mich kennt, kann ich nicht mehr selber den Auftrag erledigen.« Nach einem kurzen, nachdenklichen Innehalten erklang dann der eisige Befehl: »Lasst den Kadaver sofort verschwinden. Das Gezücht von der blauen Rose wird diesmal keine weiteren Informationen erhalten. Diene dem eisernen Thron gut, und du wirst leben.«
Welt Tepor. Vier Fürstentümer. Menschenreich, Flüstersteinmark, Flüsterstein. Grummelnd stapfte eine vier Fuß kleine, metallklirrende Gestalt mit einer erstaunlichen Schulterbreite durch die Stadttore von Flüsterstein. Augenblicklich stürzten Lärm und eine Mixtur aus Gerüchen auf den Fremden ein und ließen ihn erstarren. Die Luft hallte wieder von den Schimpftiraden der Fuhrleute und dem Rattern ihrer Wagen, den Lockrufen der Straßenhändler und dem Blöken einer Schafherde. Der Gestank von Abwasserrinnen vermischte sich mit dem Duft von gerade zubereitetem Essen. Ein Windhauch trieb die Ausdünstungen von Tieren und das Aroma von Kräutern, die in Ständen feilgeboten wurden, die Straße hinab. Dies alles war ganz typisch für eine menschliche Siedlung der vier Fürstentümer. Der Frühling hatte begonnen und die größte Stadt der Flüstermark wimmelte von geschäftigem Treiben. Ungewöhnlich war an Flüsterstein allein die Mischung der vier freien Völker, die normalerweise eher unter sich blieben, hier aber einträchtig beieinander wohnten. Zudem zog diese Stadt als letzte Bastion vor der Wildnis im Süden und den Ländern der Drakaner im Osten viele Abenteurer an. Die einen mit edlen, die anderen mit eher eigennützigen Motiven. Einst, vor Jahrhunderten, entdeckten Siedler einen Hügel voll von saftigem Gras mit einem kleinen Fluss an dessen Fuß und einem großen, rechteckigen Felsmassiv auf der Kuppe. Ein ständiger Wind umwehte diesen Felsen und erzeugte ein nie aufhörendes Wispern. Es war, als würde dem Wind an diesem Platz eine flüsternde Stimme verliehen, die von den vergangenen Jahrhunderten erzählte. So nannten die ersten Siedler diesen wie verzaubert erscheinenden Ort Flüsterstein. Die Stadt Flüsterstein war umgeben von weiten Feldern und Weiden, einigen kleinen Wäldchen und einzelnen Bauerngehöften. Wohin man schaute, erblickte man das helle Gelbgrün der keimenden Weizenfelder und das satte Grün der Wiesen. Obstbäume, welche gerade erblühten, erfreuten das Auge mit ihren weißen, roten und violetten Knospen. Erste Blumen zierten die Wiesen mit kräftigen Farben. Im nördlichen Viertel von Flüsterstein erhob sich eine mächtige Bastion, die alleine die breite Hügelkuppe einnahm, wo sich einst das Felsmassiv erhob. Es war immer noch das gleiche alte Gestein, nur behauen und umfunktioniert, so dass vom natürlichen Fels nichts mehr zu erkennen war. Nach wie vor hörte man das Flüstern des Windes, der jetzt die Festung anstatt wie einst den Felsen umspielte, so als würde er die Steinquader der Burg wiedererkennen. Etliche Wehrtürme und mächtige Wälle umgaben den inneren Zwinger, der für sich genommen schon eine kleine Burg darstellte und dessen Türme und Wände die äußeren Wehranlagen überragten. Die äußeren Festungsmauern besaßen eine Breite von 10 Fuß und waren aus groben Granitblöcken zusammengesetzt. Das Haupttor bestand aus 2 gewaltigen Steinplatten von enormem Gewicht. Um diese Torflügel überhaupt noch bewegen zu können, war ein gewaltiger Zahnradmechanismus erbaut worden, der mit Hilfe von 50 Pferden angetrieben wurde. Jeder Reisende, der auf Flüsterstein zukam, sah schon von weitem diese drohende Festungsanlage. Einige Tagesmärsche nach Süden erstreckte sich entlang des Horizontes eine dunkelgrüne Mauer aus alten, ausladenden Bäumen, der gewaltige Moranionwald. Nach Osten hin erhob sich das Felmongebirge, ein ausgestrecktes Massiv, zerklüftet, steil und schneebedeckt, das die Marken des Westens vom Reich der Drakaner trennte. Scheinbar unüberwindlich zerteilte dieses Gebirge wie eine von Titanen errichtete Burgmauer den Kontinent vom nördlichen bis zum südlichen Ende. Grimmige, gräuliche Augen sahen sich mit einem ungehaltenen Ausdruck um. Die kleine, metallstarrende Gestalt strich sich bedächtig ihren langen Bart, wobei sie das hektische Treiben der Hauptstraße betrachtete. Die Erscheinung des Zwergs war imposant und massiv, trotz seines kleinen Wuchses. Seine breiten Schultern maßen mehr als 3 Fuß und ließen ihn massig wirken. Die Arme und die krummen Beine waren muskelbepackt. Der berühmte Dickschädel der Zwerge war auch bei ihm deutlich ausgeprägt und erschien so massiv wie ein Stein. Wuchtige Augenbrauen unterstrichen jeden Gesichtsausdruck und eine Knollennase ließ ihn grobschlächtig aussehen. Menschen beschrieben die Gestalt der Zwerge oft als kastenförmig und dem Auge wenig wohlgefällig. Sein Besitztum ließ jedoch erkennen, dass dieser Zwerg kein einfacher Wanderer war. Das hüftlange Kettenhemd und der dreieckige Schild waren aus bestem Stahl und von hohem Wert. Der wuchtige Streithammer am breiten Gürtel war aufwendig verziert, eine Waffe, die Zwerge gerne gegen gerüstete Feinde einsetzten. Schwere graue Stiefel mit Stahlkappen und Stahlnieten umhüllten die Füße bis zu den Unterschenkeln. Ein dicker Eisenhelm mit Wangenschutz und einem spitzen Eisendorn in der Mitte, hinten mit einem Kettengeflecht, das den Nacken schützte, krönte das Haupt. Seine schwere Ausrüstung schien ihm keine Last zu sein, und er trug sie mit der Selbstverständlichkeit eines Kriegers. Um seinen Hals hing offen ein rundes, grobes Steinamulett, das einen kaum bearbeiteten Rubin umfasste. Aus einer Seitengasse in der Nähe der Stadttore hastete ein junger Pferdeknecht auf die Straße der Händler. Ein Ruf von der Seite ließ ihn aufblicken. Eine hübsche Magd lächelte ihm zu, und er konnte die Augen nicht von ihr lassen, während er an ihr vorbeilief. Kurz darauf schallte ein lautes Scheppern, Stöhnen und ein derber Fluch über die Straße. »Bei allen Rattenärschen! Wer steht denn hier so blöd mitten auf dem Weg herum?« Der wütende Knecht schaute vom Erdboden hoch und fragte sich, auf was er da geprallt war. Es hatte sich so angefühlt, als wäre er gegen einen dicken Baumstumpf gelaufen. »Verdammt! Ein Zwerg!« Der Kopf des Angesprochenen ruckte herum, und graue Augen fixierten den am Boden liegenden Menschen mit kalter Ruhe.
»Welch Missgeschick!« Schnell stand der verdatterte junge Mann auf. »Von mir natürlich!«
Eilig machte sich der Knecht davon. Zwerge waren berüchtigt für ihr aufbrausendes Wesen und für schnell verteilte Hammerschläge. Und sie lebten nicht nur in Gebirgen, ihr Körper selbst schien aus Stein gearbeitet. Sich mit einem Zwerg zu schlagen war keine gute Idee, wenn man nicht gerade selbst einer war.
»Halt!« dröhnte eine Bassstimme. Ängstlich sah sich der Knecht um. »Du solltest es wieder gut machen.
indem du mir sagst, wo es das nächste Bier gibt und etwas zu essen dazu. Und das Bier sollte gut sein, Junge.